Vielen wahrscheinlich auch gar nicht so präsent, wenn sie erst mal ans Neue Testament oder an die Bibel denken. Er hat nur ein einziges Kapitel und eigentlich keine besonderen Schwierigkeiten, die drinnen stecken, oder keine Ordnungen oder großen Glaubenswahrheiten für die Gemeinde. Und aus dem Grund habe ich mich als Jugendlicher manchmal zugegebenermaßen schon auch gefragt, wieso jetzt eigentlich genau der Brief überhaupt in der Bibel ist. Und ich vermute, da ging es wahrscheinlich vielen auch schon ähnlich, dass sie sich da auch nicht so ganz sicher waren, wieso hat jetzt der Heilige Geist genau diesen Brief ausgewählt und dem biblischen Kanon zugefügt. Vielleicht ist der Grund für die Schwierigkeit für uns eigentlich, dass der Brief an sich ein höchst persönlicher Brief ist. Der Brief geht eigentlich nicht in erster Linie an eine Gemeinde, sondern er betrifft nur drei Personen. Aber dadurch, dass er in die Bibel aufgenommen wurde, betrifft er trotzdem die ganze Christenheit über alle Zeiten. Bei den drei Personen, da sehen wir einmal einen Mann, der heißt Philemon. Und dieser Philemon, das war ein reicher Mann und ein gläubiger Christ. Und dann sehen wir noch einen zweiten Mann, der heißt Onesimus. Und der war ein Sklave von Philemon, aber ist irgendwann davongelaufen und hat Philemon dabei auch noch einen großen Geldbetrag gestohlen, als er geflüchtet ist. Und dann sehen wir eine dritte Person, nämlich den Paulus, der diesen Brief schreibt und der alle beide kennt. Und er schickt den entlaufenen Sklaven Onesimus zurück zu seinem Herrn Philemon, eben mit genau diesem Brief in der Hand, den wir heute haben und kennen, der uns bis heute erhalten ist. Und zwar aus dem Grund, weil Gott es für wichtig befunden hat. Der Brief an Philemon ist einer der wenigen Briefe, in dem die Verfasserschaft von Paulus nirgendwo eigentlich bestritten wird. Also nicht mal in der liberalen und kritischen Theologie, die grundsätzlich alles bestreitet, selbst da wird die Verfasserschaft nicht bestritten, da der Brief so persönlich ist, dass eine abweichende Verfasserschaft eigentlich überhaupt nicht in Frage kommen kann. Und der Brief, er ist sehr kurz gehalten und enthält keine Ortsangaben. Von daher ist die Frage natürlich nicht ganz leicht zu beantworten. Erstens, wann wurde dieser Brief eigentlich überhaupt geschrieben? Und die zweite Frage, die uns ja auch oft interessiert, wo ist er überhaupt hingegangen, in welche Gegend? Aber kluge Ausleger können das doch mit ein paar gegebenen Informationen herausfinden. So lesen wir ja gleich am Anfang, dass Paulus in der Gefangenschaft ist. Also können wir ihn eigentlich schon datieren auf die Zeit seiner römischen Gefangenschaft, 60 bis 62 nach Christus. Irgendwie in diesem Zeitraum muss der Brief geschrieben worden sein. Und damit kennen wir natürlich auch den Abfassungsort, eben das Gefängnis in Rom. Die interessantere Frage, die mich eigentlich noch mehr interessiert hat, wie die Entstehungszeit ist, aber wo war dieser Philemon eigentlich her? Und auch da können wir herausfinden, wo der Brief gelandet ist. Weil wir sehen im Philemon-Brief, da wird auch Archippus gegrüßt. Und dieser Archippus, der kommt nochmal vor, und zwar im Brief an die Kolosser. Da wird auch Archippus erwähnt. Das heißt also, dieser Brief muss in der gleichen Ecke gelandet sein wie der Kolosserbrief. Und von daher können wir dann auch jetzt sehr genau feststellen, wenn Archippus irgendwo beim Brief an die Kolosser gegrüßt werden konnte und in dem Brief, dann muss der also in der gleichen Ecke gewesen sein. Von daher wissen wir, Philemon muss irgendwo in oder um Kolosser gewohnt haben. Und damit sind wir auch eigentlich schon mittendrin in diesem Brief und sehen gleich in der Einleitung im Vers 1, Paulus ist ein Gefangener Jesu Christi und schreibt mit Timotheus, dem Bruder, an Philemon, den Lieben. Paulus beginnt hier ausnahmsweise mal nicht mit seiner Autorität als Apostel. In fast allen anderen Briefen schreibt Paulus als Apostel. Aber in dem Brief schreibt Paulus als Gefangener. Ich glaube, das ist kein Zufall, sondern ich denke, das zeigt Philemon eigentlich schon die Schwere des Dienstes, die Paulus hatte. Philemon sieht gleich am Anfang, Paulus hat einen schweren Dienst und sitzt im Gefängnis, vielleicht seit Jahren, weil er an Jesus Christus glaubt und den Menschen die Botschaft verkündigt, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und diese schwere Not, die Paulus tragen muss, die zeigt Philemon eigentlich auch schon, was Paulus Schweres erträgt und lehrt Philemon dadurch auch schon, dass das, was Paulus jetzt von ihm fordern wird, eigentlich leichter ist als das, was Paulus tut. Paulus geht da sofort mit gutem Beispiel voran im ersten Vers. Er schreibt auch an Philemon den Lieben. Wir sehen auch da schon, was Paulus über Philemon eigentlich denkt. Er nennt ihn den Lieben oder den Geliebten, je nachdem, wie es übersetzt ist. Und Liebe ist eigentlich das, was Philemon ja auch schon in seinem Namen trägt. Vielleicht hat er diesen Namen sogar bekommen, weil er eben so diese Eigenschaft verkörpert hat. Und es zeigt uns die gute Beziehung, die die zwei wirklich zueinander hatten. Und Paulus grüßt außerdem in Vers 2 noch Apia oder Aphia, weiß ich nicht, wie man die ausspricht, die Schwester und Archippus, unseren Mitstreiter, den wir eben schon erwähnt haben. Apia, wahrscheinlich die Frau von Philemon, und Archippus vermutlich sein Sohn. Das heißt, Philemon hatte das große Glück, dass sowohl seine Frau als auch sein Sohn an den Herrn Jesus geglaubt haben und Mitstreiter waren. Ich glaube, das ist eigentlich das, was sich wirklich jeder Christ für seine Familie wünscht, dass alle Menschen in seiner Familie zum Glauben kommen, und deswegen wird er dafür auch gerne jeden Tag beten. Und was noch interessant ist, sehen wir im Vers 2, Paulus grüßt die Gemeinde in seinem Hause. Also das heißt, Philemon hatte tatsächlich eine Gemeinde in seinem Haus. Das zeigt uns natürlich schon, Philemon muss auf jeden Fall ein großes Haus gehabt haben, sonst würde da ja keine Gemeinde reinpassen. Aber offensichtlich hatte er auch ein großes Herz für die Geschwister, wenn sie sich immer bei ihm treffen durften. Kirchengebäude waren unbekannt, und von daher versammelten sich die ersten Christen eben in Privathäusern. Und durch diesen Gruß, den Paulus an die Gemeinde entbietet, zwingt er Philemon in gewisser Weise eigentlich schon, dass der Brief ja auch in der Gemeinde vorgelesen werden muss. Und das macht Philemon natürlich auch für das verantwortlich, was im Folgenden passieren wird, indem auch die ganze Gemeinde mit angesprochen wird, und belehrt aber zugleich die ganze Gemeinde über das Thema Vergebung. Hat eigentlich also zwei positive Effekte. Es hat mich schon beeindruckt, dass Philemon eine Gemeinde in seinem Haus hatte. Da habe ich mir gedacht, das wäre wirklich schön, wenn wir es als Geschwister auch schaffen, unsere Häuser aufzumachen für Geschwister, auch für Ungläubige, und unsere Häuser, unsere Wohnzimmer dazu benutzen, dass dort Gemeinden entstehen, so wie es hier bei der Hausgemeinde von Philemon passieren konnte. Und diesen lieben Geschwistern, den wünscht Paulus den Frieden Gottes. In Philipper 4, Vers 7 heißt es, der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Ich bin mal von einer Schwester hier aus der Gemeinde angerufen worden, und da hat sie mich auch begrüßt mit der Friede sei mit dir. Und das hat mich damals echt nachdenklich gemacht, weil ich sowas eigentlich nie mache, und habe mir gedacht, eigentlich sollte das schon unsere Gewohnheit werden. Weil wer weiß, wie vielleicht unser Leben oder unsere Familien oder unsere Gemeinde manchmal aussehen würde, würden wir uns auch den Frieden Gottes wünschen. Und Gottes Frieden, den braucht auch Philemon, weil offensichtlich hatte er ihn bisher nicht. Und er wird ihn aber benötigen für die Aufgabe, die Paulus jetzt in den folgenden Versen von ihm fordert. Da lernen wir in den Versen 4 bis 7 manches über Philemon, aber im ersten davon auch noch was über Paulus. Heißt in den Versen 4 bis 7, ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen, dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde in Erkenntnis all des Guten, das wir haben in Christus. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Paulus schreibt Philemon, er dankt und gedenkt alle Zeit in seinen Gebeten an Philemon. Und als ich das gelesen habe, da musste ich mir auch wieder eine Frage stellen. Unweigerlich eigentlich. Da ist mir aufgefallen, eigentlich schreibt Paulus das wahrscheinlich in fast allen seinen Briefen an die jeweiligen Gemeinden, dass er ohne Unterlass oder alle Zeit für sie betet. Und dann schreibt er das ja nicht nur an einzelne Gemeinden, sondern dann schreibt er das hier auch noch an Philemon. Und dann hat er das vermutlich noch Menschen geschrieben, die ja, wo keine Briefe mehr vorhanden sind. Und dann hat er ja, wenn er für die Gemeinden gebetet hat, wahrscheinlich nicht immer nur für die Gemeinde als Ganzes gebetet, sondern auch punktgenau für einzelne Leute. Und dann sagt er auch noch alle Zeit und immer zu. Und solche ja, Aussprüche von ihm lesen wir da. Da habe ich mir gedacht, was hatte der eigentlich für einen riesen Gebetszettel, der Paulus? Wie lang muss diese Liste mit Menschen gewesen sein? Und dann betet er vielleicht noch mehrmals am Tag sogar für diese Liste, die er hatte. Es war wahrscheinlich ein halbes Buch, diese Liste. Und da dachte ich mir, eigentlich klingt das ja fast schon nach einem Vollzeitjob, für so viele Menschen zu beten. Aber wir wissen ja, Paulus war noch berufstätig. Er war ja auch noch Zeltmacher. Also er hatte auch noch einen Job. Und so ganz nebenbei hat er dann auch noch fast ganz Europa und halb Asien missioniert. Also das ist schon sehr beeindruckend, was Paulus da leistet, wo wir eigentlich sagen würden, das ist unmöglich. Aber doch sehen wir, was Paulus erreichen kann und für wie viele Menschen trotz seinem Dienst er noch Zeit hat zu beten. Ich glaube, seinem Erfolg gibt ihm wirklich recht. Da kann niemand widersprechen. Und von daher habe ich mir gedacht, eigentlich sollten wir als Gemeinde, jetzt sitzen hier vielleicht so 100 Leute ungefähr, wir sollten uns das eigentlich zur Aufgabe machen, dass jeder von uns mindestens für 5 Menschen täglich betet. Paulus hat scheinbar viel mehr geschafft, aber wir können ja mal mit 5 anfangen. Das heißt, wenn 100 Leute hier für 5 Menschen beten würden, dann wäre schon für 500 Menschen gebetet, nur für unsere Gemeinde. Und ich glaube, wir würden darüber staunen, was passieren würde, wenn wir das betrachten über die Monate, über die Jahre. Dann würden wir vielleicht auch solche Dinge sehen, wie Paulus es sehen konnte, dass überall Gemeinden entstanden sind. Und von daher würde ich sagen, lasst uns heute ein Beispiel daran nehmen. Heute beginnen wir damit. Jeder von uns schreibt sich spätestens heute, wenn er es nicht schon hat, einen Zettel und schreibt sich mindestens 5 Menschen auf, für die er ab heute jeden Tag beten wird. Der Zettel kommt jetzt in die Bibel rein als Lesezeichen und dann könnt ihr ihn nicht mehr vergessen, weil ihr ihn dann jeden Tag sehen werdet. Lasst uns damit beginnen. Ich muss das auch noch ein bisschen verbessern und dann werden wir nächstes Jahr um die gleiche Zeit sicherlich staunen, was bis dahin passiert ist. Und interessant ist aber nicht nur der Gebetseifer von Paulus, sondern interessant ist auch eigentlich, was wir über Philemon als Vorbild lernen, der ja doch nur hier in der Bibel vorkommt. In Vers 5 heißt es, Philemon hatte Liebe und Glauben an den Herrn Jesus. Und das ist ja schon mal eine tolle Sache. Eigentlich ist das das Beste, was Philemon machen konnte. Also wir wissen schon, die wichtigste Entscheidung in seinem Leben hatte Philemon getroffen. Er hatte Liebe und Glauben für den Herrn Jesus. Und es freut mich, dass das hier für die allermeisten oder ich hoffe, ich wünsche von ganzem Herzen, dass das auch für alle Menschen in diesem Raum gilt. Und Philemon hat Liebe für alle Heiligen, steht hier. Für alle Heiligen, nicht nur für manche. Da frage ich mich, wie oft ist es eigentlich unter Christen so, dass sie nicht Liebe für alle Heiligen haben, sondern nur für manche Heilige? Vielleicht nur manche Freunde, die sie in der Gemeinde haben. Für manchen gab es vielleicht mal Liebe, aber die ist heute nicht mehr da, aus irgendwelchen Gründen. Das sehen wir leider viel zu oft. Aber Philemon hatte Liebe für alle Heiligen und dient uns damit als Vorbild. Und Paulus sagt uns auch in Vers 7, er hatte große Freude darüber, dass die Herzen der Geschwister erquickt worden sind durch den lieben Bruder Philemon. Da dachte ich mir, die Gemeinde würde ich eigentlich auch gern mal besuchen. Die Gemeinde in seinem Haus. Eine Gemeinde, wo alle Geschwister erquickt worden sind durch den Philemon. Die ganze Gemeinde hatte solche Liebe untereinander durch den Dienst von Philemon, dass jeder dadurch erquickt wurde. Als wir vor einigen Jahren hier in die Gemeinde gekommen sind, da habe ich das auch sofort gespürt. Hier ist Liebe, die war in anderen Gemeinden nicht so vorhanden wie hier. Das hat man sofort gemerkt beim ersten Mal hier reinkommen. Und das habe ich eigentlich bis dahin nie so wahrgenommen, wie es hier war. Und das war für uns auch eigentlich der entscheidende Grund, dann letztlich auch hier zu bleiben in der Gemeinde. Weil man eure Liebe so gespürt hat. Und ich hoffe, dass wir, dass ich, dass jeder von uns, dass alle, dass wir darin auch nie nachgelassen haben, dass das heute hoffentlich noch genauso ist wie damals. Da müssen wir jetzt die Menschen fragen, die heute von außen zu uns kommen, die wissen das dann vielleicht besser, die sehen das eher als wir. Aber ich hoffe, dass das noch genauso ist, weil Gott liebt seine Kinder und alle Menschen und so sollen wir das auch tun. Und im Vers 8 sehen wir einen Wechsel hier im Brief. Paulus hat bisher viel Lob spendiert und hier sehen wir aber den wahren Anlass des Briefes. Da heißt es, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten, wie ich bin. Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Christi Jesus. Ich glaube, wäre Onesimus nicht bereits mit diesem Brief vor Paulus gestanden, hätte Philemon durchaus nicht schlecht gestaunt, dass Paulus hier für Philemon eine Bitte hat, für Onesimus eine Bitte hat, der ja, ihm so viel Ärger gemacht hat, ihn in Verruf gebracht hat, ihn um Geld bestohlen hat. Aber der Philemon, der merkt schon in den weiteren Versen, dass der Paulus sehr genau über alles Bescheid weiß. Also Onesimus hat es nicht geschafft, ihn zu täuschen, sondern Paulus weiß, was Sache ist. Der Vers 10, für mich der interessanteste Brief in diesem Vers, da schreibt Paulus von seinem Sohn Onesimus. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft. Natürlich ist klar, dass es nicht sein leiblicher Sohn war, sondern es war ein geistlicher Sohn. Damit meint Paulus, dass er Onesimus zum lebendigen Glauben an Jesus Christus geführt hat in der Gefangenschaft. Und das sehen wir eigentlich, wie unglaublich diese Geschichte ist. Da haben wir einen Paulus, der sitzt irgendwo im Gefängnis in Rom. Und dann haben wir irgendeinen entlaufenen Sklaven, der irgendwo aus der Türkei kommt. Und dieser Sklave, der macht sich auf von der Türkei bis nach Rom, quer durch ganz Europa, wird ausgerechnet in Rom verhaftet, landet im Gefängnis und landet bei Paulus. Und eins ist klar, bei Paulus konnte sicherlich keiner so einfach in die Nähe kommen, ohne dass er das Evangelium von Jesus hören musste. Und so ging es sicher auch Onesimus. Das hat für mich natürlich auch wieder die nächste Frage aufgeworfen, hätte der Onesimus eigentlich in meine Nähe kommen können, ohne das Evangelium zu hören? Oder ich gebe es gleich an euch weiter, hätte er in eure Nähe kommen können, ohne es zu hören? Denk mal so drüber nach, über deinen Tag, über deine vergangene Woche. Wie schaut es im Rückblick so aus? Und ja, ich denke, wahrscheinlich dürfen wir da Jesus bitten, dass er uns hilft, dass wir da noch mutiger bekennen, wie es bisher ist. Aber zurück ins Gefängnis, dieser Gefangene, der da kommt, dieser Onesimus, das ist ausgerechnet der entlaufene Sklave von Philemon. Der flieht aus Kolosse und landet bei Paulus, tausende Kilometer entfernt von seinem Herrn. Kommt zum Glauben bei diesem Paulus, erzählt Paulus seine Geschichte und Paulus sagt, ja, dein Herrn, den Philemon, ja, den kenne ich auch. Den habe ich nämlich auch zum Glauben geführt, als ich da mal war, vor vielen Jahren. Den kenne ich. Ist das nicht verrückt? Das kann wirklich kein Zufall sein. Und solche Dinge tut Gott immer wieder. Er lässt Josef von seinen Brüdern nach Ägypten verkaufen, um die Brüder und später ein ganzes Volk zu retten. Er lässt ein kleines Baby in einem Schilfkorb den Nil hinunterfahren, von der Tochter des Pharaos retten und lässt damit hunderte Jahre später dieses Volk wieder befreien. Er lässt einen kleinen Zöllner namens Zachäus auf einen Baum klettern, damit Jesus ihn dort sehen kann und Zachäus zu einem veränderten Menschen macht. Er lässt einen Kämmerer aus dem fernen Äthiopien bis nach Jerusalem fahren und an einer Jesaja-Schriftrolle verzweifeln, und schickt ihm einen Philippus in den Weg auf einer ganz einsamen Straße, um diesen Kämmerer zu retten. Er schickt Paulus und Silas in Philippi ins Gefängnis. Da werden sie vorher ausgepeitscht und inhaftiert. Die beiden verhindern es nicht. In einer späteren Geschichte verhindern sie das Ganze. An dem Tag aber nicht und lassen sich unrecht behandeln. Landen dort völlig zu Unrecht im Gefängnis. Und Gott wirkt das nächste Wunder. Er lässt alle Türen aufspringen und kein Gefangener rennt davon. Und ein verzweifelter Kerkermeister, der sich das Leben nehmen will, wird von Paulus im letzten Moment bei seinem Selbstmordversuch aufgehalten, stürzt in die Gefängniszelle herein und hat nur noch eine Frage: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus sagt ihm: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet und dein Haus mit dir. Und das ganze Haus lässt sich im Anschluss noch taufen und alle kommen zum Glauben. Also wir sehen, welche verrückten Sachen Gott tut, um überall Menschen zu retten, was er da unternimmt, um diese Menschen zu gewinnen. In einem der bekanntesten Verse der Bibel, Johannes 3, Vers 16, den kennen die Kinder aus dem Kindergottesdienst auch schon, die haben ihn nämlich auswendig gelernt. Und so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern das ewige Leben hat. Ja, jeder Mensch muss sterben, weil der Lohn der Sünde der Tod ist, wie wir lesen in Römer 6, 23. Aber zugleich, der gleiche Vers von Gott inspiriert, verrät uns auch, dass Menschen, die an Jesus Christus glauben, dass er auf Golgatha gestorben ist, dass sie ewiges Leben haben und die Vergebung ihrer Sünden erlangen. Diese Menschen lädt Jesus ein, dass sie mit ihm eines Tages im Himmel sein dürfen, in der Herrlichkeit, wo es keine Trauer, kein Leid, kein Krieg, kein Sterben, kein Hass, kein Streit mehr geben wird, sondern Jesus wird alles neu machen. Wenn du bisher nicht an Jesus geglaubt hast und hast ihm deine Schuld nicht bekannt, dann solltest du nicht zögern, weil heute ist deine Chance. Vielleicht bist auch du genau deswegen heute hier, damit du von Jesus hören kannst und zu ihm finden kannst. Onesimus, der war ein ganz anderer Mensch, als Paulus mit ihm fertig war. Und das ist auch überhaupt nicht ungewöhnlich. Ich glaube, jeder Christ kann das bestätigen, dass nachdem er Jesus gefunden hat, dass in seinem Leben sich da vieles verändert hat. Noch entscheidender aber, was die Menschen sagen, ist, was die Bibel sagt. Und die Bibel bestätigt uns eben genau das. Auch ein ganz bekannter Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, woran sehen wir jetzt, dass Onesimus ein ganz anderer war? Wir sehen es in Vers 11. Da heißt es, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Onesimus war ein ganz und gar unnützer Sklave und jetzt ist er ein nützlicher Sklave. Das ist ein kleines Wortspiel, weil der Name Onesimus heißt der Nützliche. Wenn also jetzt Paulus, der große Apostel Paulus, wenn der einen ehemaligen Kriminellen, einen Dieb, einen Verbrecher nach seiner Bekehrung als nützlich zum Dienst für einen Apostel, für den heiligen Dienst Gottes betrachtet, dann muss das wirklich stimmen und dann muss ein gravierender Unterschied eingetreten sein im Vergleich zum früheren Onesimus. Und in den Versen 13 bis 14 sehen wir, wie gerne doch Paulus diesen Onesimus bei sich hätte. In Versen 12 und 13. Den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. Ich wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner Statt diene in der Gefangenschaft um des Evangeliums willen. Ja, Philemon hätte den Onesimus wahrscheinlich nicht mein eigenes Herz genannt, sondern meinen großen Ärger oder den großen Dieb. Aber jetzt steht er eben vor Philemon und hat einen Brief dabei, wo Paulus ihn mein eigenes Herz nennt. Der nutzlose, faule Sklave ist auf einmal Mitarbeiter bei Paulus geworden. Und da sehen wir ein geistliches Prinzip, was Paulus uns lehrt. Paulus sagt nicht, schiefgelaufene Dinge, die beerdigen wir in der Vergangenheit und erlassen wir sie und schwamm drüber, sondern Paulus sagt, wir müssen es beseitigen. Wir müssen es an der Wurzel beseitigen. Er hätte ja sagen können, ich bin Apostel, ich habe den wichtigsten Job der Welt, ich brauche Mitarbeiter, die Mitarbeiter sind für Gott, also lieber Philemon, ich behalte den Onesimus mal, tschüss. Aber das macht er nicht, sondern im Vers 14 heißt es, ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschieht. Er verlangt keine bestimmte Reaktion von Philemon, damit es geistlich aussieht, oder er gibt keinen Befehl, sondern er hat wirklich eine Bitte. Er möchte, dass Philemon aus freiem Willen sich entscheidet, zu tun, was er für richtig hält. Und er erkennt auch, dieser Konflikt, mit dem Onesimus hierher gekommen ist, der muss erst weg. Du kannst nicht hier in Rom bleiben. Du gehst jetzt zurück nach Kolosser zu deinem Herrn und klärst die ganze Angelegenheit mit ihm. Nur zwischen den beiden besteht das Problem und nur dort kann es gelöst werden. Was bedeutet das heute für uns? 2000 Jahre ist der Streit von zwei Personen her. Ich glaube, es bedeutet eine ganze Menge für uns. Wir sehen, dass wenn Probleme zwischen Geschwistern bestehen, dann müssen sie auch direkt zwischen diesen gelöst werden. Und Paulus konnte das Problem zwischen den beiden nicht von Rom aus lösen. Er konnte helfen zu vermitteln, aber letztlich mussten die sich zusammen hinsetzen und ihre Probleme lösen. Und vielleicht steht ja auch zwischen dir und einem Bruder oder einer Schwester irgendwas oder sogar vielleicht sogar jemand innerhalb hier von der Gemeinde. Und dann musst auch du wissen, die Probleme, die müssen gelöst werden. Wir sehen hier auch, andere Personen haben eigentlich nichts in diesem Streit verloren. Wenn ein Problem zwischen zwei Personen besteht, dann sind diese zwei Personen die Ansprechpartner füreinander. Aber nicht alle anderen drumherum. Das läuft leider viel zu oft falsch. Egal wo, ob auf Arbeit, in Familien, in Gemeinden, so geht's nicht. Jeder muss sich wirklich davor hüten, dass er andere Geschwister in Streitigkeiten mit reinzieht, mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben. Wenn du jetzt hergehst und erzählst anderen Geschwistern, schau, der und derjenige hat das und das gesagt oder gemacht und deswegen bin ich jetzt wütend und enttäuscht. Was soll das Ganze bringen? Alles, was du eigentlich erreichst, ist, dass du jemanden anklagst, ohne dass du ihm die Chance auf Verteidigung gibst. Und du klagst ein Kind Gottes an und ziehst da Personen rein, die damit nichts zu tun haben. Was wirst du dann am Ende erreichen mit dem Ganzen? Du wirst Unruhe stiften. Du wirst den Konflikt auf gar keinen Fall lösen, sondern höchstens eskalieren lassen. Und andere damit noch auffiegeln. Wir müssen uns wirklich hüten, dass wir solche Verhaltensweisen an den Tag legen, wovor leider niemand gefeit ist. Wenn wir Unruhe in die Gemeinde reintragen, dann tragen wir Unruhe in Gottes Tempel, in Christi Leib. Und wer weiß, wenn du dich bei jemandem über andere beschwerst, wer weiß, ob du überhaupt im Recht bist. Und wenn du nicht im Recht bist, dann tust du auch noch zu Unrecht andere Geschwister aufwiegeln. Und was soll Gott dann dazu sagen? Ich glaube, kein Christ kann sowas ernstlich wollen und deswegen müssen wir da wirklich uns auch ständig selber prüfen und auf unsere Worte achten, damit wir uns korrekt verhalten, so wie es die Bibel uns lehrt. Jesus selber wusste um das Problem und sprach das Ganze auch in der Bergpredigt an. Bergpredigt, wissen wir, Matthäus Kapitel 5, sagt Jesus: Darum, wenn du eine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Jesus wusste, welche fatalen Folgen das hat, wenn Streitigkeiten nicht gelöst werden. Und mit jedem Tag, wo sie älter werden, wachsen sie oft eigentlich wie Krebs. Und deswegen hält Jesus das für so wichtig, die Streitigkeiten unter Menschen zu beenden, dass er sogar sagt, wenn du eine Opfergabe für Gott höchstpersönlich hast, dann lass die lieber liegen und söhn dich mit deinen Geschwistern aus und komm danach, um deine Opfergabe zu bringen. Ich glaube, wir würden da oft eigentlich erstmal ganz fromm denken, nein, Gott muss an erster Stelle stehen und da müssen wir erst die Opfergabe hinbringen und dann gehen wir zu unseren Geschwistern. Aber Jesus sagt, nee, es ist genau umgekehrt. Erst versöhnst du dich und dann kommst du wieder. Das ist durchaus erstaunlich. Was heißt das für dich? Was heißt das für mich? Ja, wenn irgendwo Streit ist, dann müssen wir den beheben und zwar sofort, heute. Paulus hatte das wirklich genau verstanden, was der Herr Jesus da gelehrt hat und setzte dieses Wissen auch ganz gezielt ein, um hier diesen Streitfall aufzulösen. Und Paulus erkannte aber auch die Wege Gottes in allem. Gott vermag aus Schlechtem Gutes zu schaffen. Wir sehen es in der Natur, Gott schafft es, dass aus Misthaufen Blumen wachsen. Und so passiert das Ganze auch hier. Diese wunderbare Tat Gottes, die zeigt Paulus Philemon auch in den Versen 15 und 16. Da heißt, vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hättest. Nun nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave. Ein geliebter Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch in dem Herrn. Paulus zeigt Philemon eine Situation, die gründlich schief lief, die gebraucht Gott, um das Maximum herauszuholen. Philemon musste eine Zeit lang auf einen Sklaven verzichten, der sowieso nutzlos war. Und er hat ihm auch noch einiges an Geld gestohlen. Aber er bekommt ihn jetzt wieder als einen geliebten Bruder. Und ich glaube, das wäre sowieso das gewesen, was Philemon sich erhofft hatte für alle Menschen, die für ihn arbeiten. Wer so die Gemeinde führt, der wünscht sich das natürlich auch für seine Angestellten. Und genau das wirkt Gott. Und Paulus geht selber voran, was das Thema Vergebung betrifft. In den Versen 17 und 19 sagt der Philemon, wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand. Ich will's bezahlen. Ich schweige aber davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Paulus nimmt hier die Schuld auf sich, wie ein guter Leiter das tut. Der gute Leiter sucht die Schuld nicht bei anderen, er sucht sie bei sich. Und sogar noch mehr, er ist bereit, den Schaden wieder gut zu machen, den er aber selber gar nicht verursacht hatte. Onesimus kann ja das Geld nicht zurückbezahlen. Er ist ja rechtlich immer noch Sklave, der kann kein Geld verdienen. Also der kann die Schuld nicht wieder gut machen. Aber was für ein Streitschlichter ist der Paulus. Er hätte auch alles kommandieren können als Apostel und hätte sagen können, Philemon, du bist ein reicher Mann, es ist nur Geld, Schluss jetzt, vergib ihm, fertig. Aber das macht der Paulus nicht, sondern Paulus appelliert an das gute Herz von Philemon. Und wir wissen nicht, wie viel Geld ihm gestohlen wurde, aber offensichtlich so viel, dass man damals eine Reise machen konnte von der Türkei bis Rom, monatelang ganz gut mit dem Geld über die Runden kam und scheinbar auch noch eine Zeit lang in Rom durchhalten konnte. Also das war schon ein ordentlicher Betrag mit Sicherheit. Stell dir mal vor, irgendjemand aus der Gemeinde würde anderen Geschwistern hier einen hohen Geldbetrag stehlen. Wärst du dann bereit, den gestohlenen Betrag zu ersetzen? Wärst du bereit, so wie Paulus, dir noch extra Arbeit zu suchen, dir vielleicht einen zweiten Job zu suchen, nur um für denjenigen das Geld zu verdienen, was du selber nie genommen hast? Wärst du bereit, jeden Abend länger auf der Arbeit zu sitzen, nur um das Geld zu bezahlen, womit du doch eigentlich nichts zu tun hast? Wie viele 1.000 oder 10.000 Euro wäre dir das wert? Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, meine Bereitschaft wäre jetzt ziemlich gering eigentlich, mir jetzt noch einen zweiten Job zu suchen, um Schaden zu bezahlen, den ich nicht angerichtet habe. Muss ich zugeben, und ich glaube, den meisten geht es von uns auch so, aber Paulus sagt, die Klärung dieser Situation ist es wert. Ob Philemon jetzt jedes Geld von ihm gefordert hat, das wissen wir nicht. Ich denke es eigentlich eher nicht, aber Paulus ist gewiss, diese Situation, die lösen wir zusammen. In Versen 20 und 21 sagt er zu ihm, lieber Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue in dem Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Paulus wusste, er kann sich auf Philemon verlassen. Da frage ich mich, könnten diejenigen, die mich zum Glauben geführt haben, könnten die auch sagen, Christian, wir wissen ganz genau, du machst schon, was wir dir sagen, und du machst sowieso noch mehr wie das, was wir dir auftragen. Könnten die das wirklich über mich sagen? Das müssen wir sie fragen, keine Ahnung. Aber die Frage ist auch, können sich deine Glaubensväter auch auf dich verlassen? Müssen wir uns prüfen. Kann er sich darauf verlassen, dass wenn mich jemand noch so ärgert, dass ich ihm vergeben werde und alles noch stärker erfülle, wie von mir gefordert? Gott hat wirklich die Liebe für alle Menschen in ausreichendem Maß. In Römer 5, Vers 8, da lesen wir: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. In Johannes 15 lesen wir weiter, Vers 12: Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und zu guter Letzt lesen wir noch im ersten Johannesbrief auch eine wichtige Lehre für uns über unser Verhalten in der Gemeinde. Da heißt es im Kapitel 4, in den Versen ab Vers 7: Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Das ist die Anweisung für uns. Auch die Verse danach sind dazu auch noch sehr interessant. Und zum Schluss will ich euch noch eine Geschichte erzählen, die habe ich mal gehört bei sehr lieben Geschwistern, als ich studiert habe. Waren schon über 80 damals und war ich dann aber immer jeden Donnerstagabend bin ich immer zu denen gegangen und habe die besucht, weil die mich auch immer so freundlich aufgenommen haben. Und der Mann, der hat erzählt von seinem Vater. Der war nach dem Zweiten Weltkrieg Pastor, sein Vater. Und die Geschichte, die spielt aber im Zweiten Weltkrieg. Sein Vater musste natürlich wie jeder andere deutsche junge Mann auch kämpfen. Und er war irgendwo in Russland. Da war er also irgendwo in den Weiten Russlands und die Wehrmacht ist vorgerückt in Russland und dabei ist ihnen auch ein Mann in die Hände gefallen. Und den haben sie da irgendwo liegen gefunden im Gras, als sie den aufgegriffen haben und haben überlegt, was ist das für einer. Und der Verdacht war natürlich naheliegend, es ist ein russischer Spion, der die deutsche Armee auskundschaften will. Und wir wissen ja leider, dass man in der damaligen Zeit auch nicht sehr zimperlich war, jemanden einfach kurzerhand zu erschießen. Also der Mann war eigentlich schon so gut wie tot. Aber pro forma hat man ihn noch gefragt: Was bist denn du für einer? Du bist doch ein Spion für die Kommunisten. Und der Mann hat dann gesagt: Nein, ich bin ein Kolporteur. Ich verteile Bibeln und christliche Schriften. Und dann haben sie überlegt: Was machen wir jetzt mit dem? Das ist ja wahrscheinlich nur eine Ausrede. Und dann sind sie aber auf die Idee gekommen: Naja, wenn der wirklich Spion ist, dann muss er ja in der kommunistischen Partei sein. Und als Kommunist kann er ja die Bibel nicht kennen. Und dann ist ihnen eingefallen: Mensch, seinen Vater, den haben wir doch hier, der glaubt doch an diesen Jesus, holen wir doch den mal daher. Und dann ist sein Vater gekommen und dann war der Auftrag von seinem Kommandeur an ihm, du stellst demjenigen jetzt Fragen über die Bibel und prüfst jetzt, ob der Mann die Bibel kennt. Und wenn er die nicht kennt, dann wird er erschossen. Und dann haben sie das eben über einen Dolmetscher gemacht. Der russische Mann wurde ausgefragt über die Bibel, quer durch die ganze Bibel, und er konnte alles beantworten. Also von daher war klar, der Mann war wirklich jemand, der in den Wirren dieses Krieges christliche Schriften verteilt hat für die Menschen in der grausamen Situation. Und diese beiden Männer, die hat Gott zusammengeführt. Was hat man im Anschluss gemacht? Die Wehrmacht hat dem russischen Mann, sogar ein Zeugnis ausgestellt, wo drauf stand, er wurde geprüft und ist kein Spion, dass wenn er das nächste Mal deutschen Truppen in die Hand fällt, dann hätte man ja sonst vielleicht das gleiche Problem wieder gehabt. Aber so hatte er schwarz auf weiß, er ist geprüft von der Wehrmacht und er kann hier weiter seinen Dienst tun. Was wäre gewesen, wäre er vielleicht 5 Kilometer weiter einer anderen Einheit in den Weg gelaufen. Dann wäre er vielleicht tot gewesen. Aber Gott sieht auch in den großen Wirren, wo Millionen von Menschen gegeneinander kämpfen, sieht Gott diese beiden Menschen und führt die genau an diesem Punkt zusammen und sorgt dafür, dass sein Wort weiter verbreitet werden kann und dass Geschwister zusammenkommen. Da habe ich mir gedacht, wie muss es ihm wohl gegangen sein, so unter Geschwistern. Sie stehen auf unterschiedlichen Seiten, die sich gegenseitig bekämpfen, aber doch waren die beiden Menschen sich näher, als es überhaupt hätte sein können in den eigenen Lagern. Also Gott führt immer die Menschen auf den verrücktesten Wegen. Gott hat alles in den Händen. Gott führt Geschwister zusammen, so wie er es will, führt sie dorthin, wie er das braucht. Und er schenkt den Geschwistern auch Liebe. Also ich wäre da gerne dabei gewesen, also ich wäre nicht gerne im Kampf dabei gewesen, aber die Situation hätte ich gern gesehen, als die beiden Menschen zusammengekommen sind und wirklich Liebe füreinander haben konnten, obwohl sie doch in den falschen Lagern waren. Es ging und das hat mich unglaublich beeindruckt, was Gott da tut und ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Auch in den schwierigsten Situationen können Christen zusammenstehen und füreinander da sein. Und ihr Gott ist immer der gleiche, egal in welcher Situation. Amen.